Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Richard.
Daniel.
Ich habe gute Nachrichten.
Go on.
Neue Woche, neues Glück. Wir sind bei Folge 563.
Na, 64.
Oh Gott. Richard, ich habe gute Nachrichten. Wir sind bei Folge 564 angelangt.
Ah, 564 schon.
So eine Überraschung.
Schön, 564.
Mach.
Was ist das, der Vorläufer zur Sequenzfolge? Ja, nur gejumbled.
Stimmt, ja. Mal, das war jetzt einer der holprigsten Starts, die wir jemals hatten.
Ja, grauenhaft, grauenhaft. Würde aber niemand erwarten, dass wir das schon seit über 10 Jahren machen hier.
Nee.
Was ist los mit dir, Daniel? Du hast schlecht geschlafen.
Naja, die Hitze halt. Ja.
Die Hitze. Ja, die setzt da auch zu, gell? Ja, verstehe ich.
Absolut. Aber, weißt du noch, worum es letzte Woche ging? In dieser Folge 563, die ich jetzt in dieser Woche verortet habe.
Ja, du hast die Geschichte von Alfred Wegener erzählt, den die meisten wahrscheinlich kennen als jenen Mann, der diese Kontinentaldrift-Theorie entwickelt hat. Heute nennt man sie ja Plattentektonik, oder?
Genau, ja.
Der aber auch ein äußerst abenteuerliches Leben geführt hat und im Zuge dessen auch dann umgekommen ist.
Sehr gut zusammengefasst, genau. Er war auf 3 Grönland-Expeditionen unterwegs und auf der letzten, die hat er nicht überlebt.
Hm.
Es gab sehr schönes Feedback dazu und unter anderem eine Sache, weil wir sprechen ja über die Bohrungen in die Erde und dass es halt einige gibt, wo, also die tiefste Bohrung mit der Kohlebohrung, wo man über 12 Kilometer in den Boden gebohrt hat.
Mhm.
Und ich sagte so, das ist eigentlich ein kurzer Exkurs, wo ich zu dir sage, hey, es ist eigentlich total spannend, dass wir wissen, dass die Erde im Inneren nicht fest ist, sondern dass sie einen flüssigen Kern hat.
Mhm.
Und ich gehe dann gar nicht darauf ein, woher wir überhaupt wissen, dass wir diesen flüssigen Kern haben, weil wir bohren die offensichtlich nicht so tief.
Ja.
Aber das kommt vielleicht mal in einer neuen Folge.
Ach so. Du erklärst es jetzt auch nicht, oder was?
Nein, ich erkläre es nicht, weil ich habe gute Hinweise bekommen, dass das auch eine sehr spannende Wissenschaftsgeschichtsfolge sein wird.
Verstehe. Also ich kann mir vorstellen, wie man es wissen. Und zwar einfach Erde ein bisschen schütteln. Ja?
Kennst
du das, wenn du, weil dann merkt man ja, ist da drin was flüssig oder nicht.
Diese Trägheit, die dann...
Das ist wahrscheinlich passiert. Also deswegen
wahrscheinlich,
irgendwie hatten wir es geschafft, die Erde zu schütteln. Und deswegen wissen wir es. Das ist meine höchst wissenschaftliche Theorie.
Ja, eine ist Hypothese. Deine Meinung.
Eine Hypothese. Ich habe tatsächlich auch noch ein kleines Feedback von einer vorherigen Folge. Du erinnerst dich an meine Folge über Johannes Schneider,
den Augenarzt.
Den Augenarzt. Und ich erwähne einige Male eine Stadt, in die er zu Besuch kommt. Und ich wurde von Jonas per E-Mail darauf hingewiesen, dass diese Stadt tatsächlich nicht Leipzig heißt, sondern Leipzig.
Leipzig.
Ja, Leipzig. Ist nicht das erste Mal, dass sie die Stadt erwähnen. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe ich es in der Bach-Folge, wo ich ja unweigerlich viel über Leipzig gesprochen habe, habe ich es da richtig oder falsch ausgesprochen? Ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Aber auf jeden Fall, ich schreibe mir ja gerne auf die Fahnen, dass ich lernfähig bin. Ich werde es mir deswegen hinters Ohr schreiben. Und das nächste Mal, wenn die Stadt vorkommt, werde ich sie nicht falsch aussprechen.
Naja. Ich meine, bei Leipzig, naja,
sagen manche Leute nicht auch Leipzig?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ist es die offizielle Ausspracheregelung Leipzig?
Ja, aber sehe, das ist das Übliche. Ich bin ja auch vor Ewigkeiten nochmal angeschrieben worden von jemandem, der gemeint hat, ja, also tatsächlich im Radio sagt man nicht König, sondern König.
König.
Ja, ob ich nicht einmal einen Kurs machen will. Wie man richtig ausspricht im deutschen Radio. Aber ja, ich bin ja kein deutscher Radiosprecher.
Ja.
Genau, kein Radio und ich bin Österreicher und ich sage halt, ich spreche halt so einen Buchstaben aus, wie da steht, nicht?
Naja.
Aber ja, Leipzig. Fürs nächste Mal weiß ich es.
Sehr gut.
Und eine Sache jetzt noch, bevor wir in die eigentliche Folge gehen. Daniel, ich würde gerne nochmal hinweisen auf, wie soll ich sagen, einen Freund des Podcasts. Ein Freund des Podcasts und alle, die bei unserer Tour waren, die kennen ihn bzw. sein Produkt. Es ist der Tom und der Tom hat etwas, das heißt passpuzzle.de. Und das ist im Grunde für alle, die früher damals, als es zu groß war, diese Kurzpuzzle, wie zum Beispiel Wordle gespielt haben. Es ist im Grunde Wordle für Jahreszahlen. Ja. Mhm. Vier Möglichkeiten, also es gibt vier Hinweise zu einer Jahreszahl und man muss die Jahreszahl finden. Und das ist tatsächlich was, was ich jeden Morgen mache. Das ist mein morgendliches Ritual. Ich versuche hier eine Jahreszahl zu finden, eine historische, basierend auf den Hinweisen. Und das Coole ist, er verwendet als Verweise bzw. als Basis für manche dieser Hinweise oft unseren Podcast. Ja? Mhm. Deswegen sind wir ihm natürlich auch zu Dank verpflichtet hier, dass er das tut. Und ich muss auch dazu sagen, wird wahnsinnig schlecht. Und es ist besonders lustig, wenn ich dann manchmal so Reaktionen sehe. Auf Mastodon zum Beispiel ist oft, dann schreiben so Leute, ja, zum Glück habe ich die Folge von Geschichten aus der Geschichte gehört und deswegen habe ich es mit dem ersten Hinweis schon gewusst. Und ich so, hey, ich habe die Folge gemacht und ich habe es in vier Hinweisen nicht geschafft. Ja.
Ich sage
nichts Gutes über mein Erinnerungsvermögen, aber es ist, wie es ist. Ja.
Aber kommt es manchmal vor, dass du es gar nicht schaffst?
Ja, kommt auch vor. Ja, sicher. Leider. Aber you live and learn. Ja, es ist ja dann auch eine Learning Experience für mich und ich merke mir die Sachen dann wahrscheinlich besser.
Ja, absolut. Aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Also ich mache das auch täglich, nicht in der Früh. Ich mache es beim Einschlafen, aber...
Passpuzzle.de für alle, die auch ein neues Morgenritual ihr eigen nennen wollen in Zukunft.
Genau.
Gut.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute.
Dude. Nein, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ich habe eine ganz coole Geschichte eigentlich zu erzählen. Ja.
Sehr gut, dann bin ich mal gespannt und würde sagen, leg los.
Gut. Daniel, wir beginnen diese Folge mit einer Hausbesichtigung. Wir befinden uns in San Jose in Kalifornien. USA. Und wir stehen vor einem riesigen viktorianischen Anwesen. Türmchen, Erker, Giebel, rote und braune Fassaden, rundherum Palmen, gepflegte Gärten. Wir zahlen an der Kasse Eintritt und dann geht die Führung schon los. Und diese Führung, die hat es in sich. Wir steigen eine Treppe rauf, die sich siebenmal um die eigene Achse windet und nach über 40 Stufen noch immer kein Stockwerk geschafft hat, ja. Weil jede Stufe nur wenige Zentimeter hoch ist. Wir stehen vor einer Tür im ersten Stock, die sich ganz normal öffnen lässt. Dahinter allerdings freier Fall im Garten. Wir sehen eine Treppe, die direkt an der Decke endet. Wir sehen ein Fenster im Fußboden. Wir sehen Kamine, die unter dem Dach aufhören und nie ins Freie führen. Die Tour, die zählt 160 Zimmer, Dutzende Treppen, Dutzende Kamine und wer aufmerksam mitgeht, stößt auffällig oft auf die Zahl 13. 13 Badezimmer, Fenster mit 13 Scheiben, ein Kronleuchter mit 13 Kerzen. Und irgendwann stehen wir in einem kleinen fensterlosen Raum, tief im Innern dieses Hauses. Und wer uns da durchführt, nennt das Ganze das Seancezimmer.
Hm.
Und spätestens jetzt bekommen wir die Geschichte erzählt, für die dieses Haus berühmt ist. Und die geht ungefähr so. Eine sehr reiche Witwe aus dem Osten der USA verliert innerhalb weniger Jahre ihr Kind und ihren Mann. Verzweifelt sucht sie ein Medium in Boston auf, einen Mann namens Adam Coons. Und der eröffnet ihr, auf ihrer Familie liegt ein Fluch. Die Geister all jener Menschen, die durch Winchester-Gewehre gestorben sind, die verlangen nach Vergeltung. Und es gibt nur einen Ausweg. Sie soll nach Westen ziehen, ein Haus für die Geister bauen und sie darf niemals aufhören zu bauen. Solange die Hämmer klopfen, bleibt sie am Leben. Also lässt diese Witwe 38 Jahre lang bauen. Tag und Nacht. Ohne einen richtigen Plan, sondern nur nach Eingebungen aus nächtlichen Seancen. Also die Treppen ins Nichts und die Türen ins Leere, das sind Fallen, die böse Geister verwirren sollen. Und in jener Nacht, in der die Hämmer verstummen, da stirbt sie. Daniel, diese Frau heißt Sarah Winchester Und du kennst dieses Haus vielleicht zumindest dem Namen nach, das Winchester Mystery House.
Also ich habe noch nie davon gehört, aber es hört sich extrem faszinierend an.
Auf jeden Fall, so wird diese Geschichte seit ungefähr 100 Jahren an der Kasse dieses Hauses erzählt.
Aha.
Lass uns diese Geschichte im Rahmen dieser Folge darum die Kassengeschichte nennen. Ja. Ich habe mich für diese Folge auf die Suche gemacht. Ja. Und zwar nach der eigentlichen Sarah Winchester, nach der Entstehungsgeschichte dieses Hauses und vor allem auch nach den Geistern. Mhm. Und was dabei rauskommen ist, das erzähle ich dir jetzt.
Bin ich sehr gespannt.
Sehr gut. Und wir fangen dort an, wo auch Sarah Winchesters Leben beginnt. Und dafür müssen wir jetzt von San Jose ungefähr 4000 Kilometer in den Osten reisen. Sarah Winchester wird 1839 als Sarah Lockwood Pardee in New Haven in Connecticut an der Ostküste geboren. In der Familie wird sie in erster Linie Sally genannt. Ich bleibe hier jetzt aber bei Sarah, so wie Mary Jo Ignoffo. Ignoffo ist eine amerikanische Historikerin und sie hat die wahrscheinlich gründlichste Biografie über Sarah Winchester geschrieben. Also sie hat dafür Briefe, Notizen, Rechnungen, Rechtsunterlagen ausgewertet, vor allem aus dem Umfeld ihres langjährigen Anwalts Samuel Franklin Leib. Und dieses Buch ist deshalb auch die wichtigste Quelle für diese Folge. Deswegen werden wir Ignoffo noch ein paar Mal begegnen.
Mhm.
Sarahs Vater Leonard Pardee, der kommt aus dem Holzhandwerk. Also er wächst nördlich von New Haven in Hampton auf, wo der Mill River Mühlen und kleine Betriebe antreibt. Später betreibt er dann in New Haven eine Holzwerkstatt und eine Mühle an der East Water Street. Und es geht der Familie anscheinend gut genug, dass sie irgendwann einmal in ein besseres Viertel ziehen können. Sarahs Mutter Sarah Burns kommt aus Milford, auch aus einfacheren Verhältnissen eher. Und kennengelernt haben sich ihre Eltern über die lokale Baptistengemeinde, wie es nicht unüblich ist für die Zeit.
Mhm.
Und für Sarah heißt es also, sie wächst in einer Familie auf, die sich hocharbeitet, ja, die sozial mobil ist und sie erhält die Ausbildung einer bürgerlichen Tochter. Ja. Also Sprachen, Musik, das Auftreten, die kleinen Regeln, die man kennen muss, um dazuzugehören. Und in diesem Umfeld taucht dann auch die Familie Winchester auf. Oliver Winchester ist Unternehmer und er macht sein Geld zu dieser Zeit mit Hemden, ja, mit der Winchester and Davis Shirt Manufactory.
Hm.
1850 wohnen die Winchesters für eine Zeit fast neben den Pardees in New Haven und der Sohn von Oliver Winchester, ein gewisser William Wirt Winchester, gemeinhin Will genannt, der ist ungefähr so im Alter von Sarahs Bruder. Und verbunden sind die beiden dann eben auch vor allem über die vorhin schon erwähnte Baptistengemeinde. Oliver Winchester ist dort Schatzmeister, Leonard Pardee hat da auch ein Amt inne. Und in dieser Welt begegnen sich dann Sarah und William. Aus dieser Nähe, also sie wachsen ja quasi gemeinsam auf, da wird dann eine Liebesgeschichte draus. Ja, also Anfang der 1860er sind sie offenbar schon ein Paar und am 30. September 1862 heiraten sie. Sarah ist jetzt 23, William ist 25 und es ist mitten im Bürgerkrieg. Im Sommer 1866 kommt dann ihre Tochter Annie zur Welt. Sie stirbt allerdings nach ein bisschen weniger als einem Monat. Sarah und William werden danach kinderlos bleiben.
Mhm.
Zu dieser Zeit ist Winchester für Sarah vor allem ein Familienname, ja, und zwar aus dem Hemdengeschäft. Aber Oliver Winchester investiert schon länger in ein anderes Geschäft und dieses Geschäft wird diesen Namen noch viel berühmter machen. In den darauffolgenden Jahren wird die Winchester Repeating Arms Company quasi ein Synonym für die sogenannten Repetiergewehre, also Waffen, mit denen man mehrere Schüsse hintereinander abgeben kann, ohne nach jedem Schuss langsam neu nachladen zu müssen. Kennst du die Winchester-Gewehre?
Ja, ist interessant, weil Winchester, also ja, steht für mich auch so ein bisschen synonym für so Gewehre. Mhm. Und interessant, dass die mit Kleidung angefangen haben.
Ja, aber sind halt Geschäftsleute und erkennen halt, was in jener Zeit gebraucht wird. Und naja, diese Technik, die gehört zum Bürgerkrieg einerseits, vor allem aber auch wird sie verbunden mit der Expansion nach Westen und verbunden auch mit der Gewaltgeschichte des 19. Jahrhunderts, vor allem die Gewalt gegen die Native Americans.
Ja.
Später klebt dann an der Winchester, so in Werbung und in der Erinnerung, ein ganz berühmter Satz, nämlich The Gun That Won The West. Also quasi das Gewehr, das den Westen erobert hat. Sarahs privates Leben hängt dadurch immer stärker an diesem öffentlichen Namen. Ja, also zuerst ist Winchester nur der Name ihres Mannes, dann der Name einer Firma und dann ist Winchester eine Waffe. Und irgendwann ist Winchester eben auch ein Bild, das die Menschen sofort kapieren, wenn sie es hören. Ja, Amerika, Gewehr, Westen, Gewalt. Und dann verliert Sarah innerhalb von nicht einmal einem Jahr fast ihre ganze nächste Umgebung. Ihre Mutter stirbt im Mai 1880. Oliver Winchester, ihr Schwiegervater, der stirbt am Ende desselben Jahres. Und im März 1881 stirbt ihr Ehemann, William, an Tuberkulose. Sarah ist jetzt Anfang 40, sie ist Witwe und durch die Winchester-Anteile ist sie sehr reich. Und sie beschließt, so wie viele andere zu dieser Zeit, in den Westen zu gehen. Und der Westen ist in diesem Fall Kalifornien. Und Kalifornien hat sich zu jenem Zeitpunkt seit den Goldrauschjahren, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben in diesem Podcast, zum Beispiel habe ich es erwähnt in meiner Folge über die Entstehungsgeschichte der Jeans, GAG 501. Seither hat sich Kalifornien ziemlich verändert. Also die Eisenbahn ist jetzt da. Es wird viel Land vermessen, verkauft und vor allem beworben. Es wird viel Werbung gemacht, dass die Leute dorthin kommen, die Städte, die wachsen. Und die Menschen kommen jetzt zum Beispiel, weil sie krank sind, ja, und auf ein besseres Klima hoffen. Sie kommen, weil sie investieren wollen. Sie kommen vielleicht, weil sie sich neu erfinden wollen. Vielleicht auch, weil sie einfach aus dem Osten weg wollen. Dieses Zukunftsversprechen, das zu jener Zeit von Kalifornien sehr offensiv betrieben wird und beworben wird, da müssen wir auch dazu sagen, ja, das basiert auf einem Fundament, das in der Werbung selten vorkommt. Es ruht vor allem auf der Arbeit chinesischer Arbeiterinnen und Arbeiter, die gleichzeitig brutal ausgegrenzt werden. Es ruht vor allem auch auf dem Land alter mexikanischer Familien, das dann in diesen amerikanischen Gerichten und Grundbüchern neu verteilt wird. Und für die indigene Bevölkerung, also die Natives, da setzt dieser neue Westen im Grunde eine Katastrophe fort, die auch schon lang vor dem Goldrausch begonnen hat.
Ja.
Naja, und in dieses zukunftsträchtige Gebiet, da zieht jetzt Sarah Winchester. Bei ihr spielt wohl auch die Gesundheit eine Rolle. Also kurz nach ihrem 40. Geburtstag spürt Sarah die Folgen von Arthritis und ein Arzt empfiehlt ihr ein trockeneres, wärmeres Klima. Und genau dieses Klima verspricht zu jener Zeit die Werbung für das Santa Clara Valley südlich von San Francisco. 1886 kauft Sarah dort ein Anwesen, ungefähr 70 Kilometer südlich von San Francisco bei der Stadt San Jose. Und auf diesem Grundstück, da steht schon ein Haus, ein einfaches zweistöckiges Farmhaus aus Holz. Ignofo sagt dazu, das spätere Riesenhaus hätte Old Bones gehabt, ja, alte Knochen. Und Sarah beginnt jetzt, dieses vorhandene Haus umzubauen. Also es erklärt jetzt schon mal recht viel von diesem Eindruck, den das Haus später machen wird. Ja, es wächst über Jahre um einen alten Kern herum. Ja, alte Teile bleiben stehen, neue Teile werden angesetzt. Manche Räume kriegen eine neue Funktion. Sarah Winchester arbeitet mit Fachleuten und Bauleuten, aber es ist nicht so, dass es hier einen großen Plan eines Architekten gibt, der alles von Anfang an irgendwie in eine Form bringt. Das Anwesen liegt relativ weit draußen im Grünen. Ja? Also das Santa Clara Valley ist in den 1880er Jahren noch immer sehr landwirtschaftlich geprägt. Wer zu jener Zeit in die Gegend um San Jose kommt, sieht vor allem Obstgärten, Plantagen, auf diesen Grundstücken, da wachsen Aprikosen und Oliven. Straßen werden gerade erst ausgebaut und naja, eine wohlhabende Frau kann hier mit diesem Abstand zur eigentlichen Stadt ein großes Stück Land wie ihres einfach nach ihren Gutdünken formen. Das tut sie auch. Ja? Also Sarah Winchester baut und, so wie ich das gelesen habe, sie baut mit Gusto. Ja? Also sie lässt anbauen, sie lässt umbauen, reparieren, ist dabei sehr involviert. Also sie liest Architekturzeitschriften, sie schreibt Anweisungen. Zwischendrin beschwert sie sich auch dann wieder, wenn die Arbeiten zu langsam vorangehen. Manchmal unterbricht sie den Betrieb. In einem Schreiben ist davon die Rede, Arbeiter für längere Zeit zu entlassen, damit wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Und diese eine Pause allein, die reicht schon, um diese Legende an einer ganz zentralen Stelle, wie soll ich sagen, aufzulösen. in der ursprünglichen Legende, die ich anfangs erwähnt habe, da heißt es ja, dass der Hammer 38 Jahre lang klopft, Tag und Nacht, ohne Unterbrechung. Er hat sicher oft geklopft, ja, so ist es nicht. Das Haus wird groß, es wird sehr auffällig, aber diese pausenlose Baustelle bis zu ihrem Tod, das kann man tatsächlich ins Reich der Mythen verabschieden.
Ja.
Die tatsächliche intensive Bauphase, die lässt sich viel enger fassen. Und zwar von 1886, als sie es kauft, bis 1906. Und jetzt lohnt sich vielleicht auch ein zweiter Blick auf die berühmte Treppe vom Anfang, die mit den Ministufen.
Aha.
Es ist ja so, Sarah Winchester hat, wie ich es vorhin erwähnt habe, schwere Arthritis. Und für eine Frau, die kaum Stiegen steigen kann, ist eine Treppe mit sehr flachen Stufen einfach viel hilfreicher. Das ist eine Deutung, die so teilweise in der Literatur auch vertreten wird. Es gibt kein Baudokument, in dem Sarah die Treppe tatsächlich so fordert oder so bauen lässt. Aber es ist ein weiteres Beweisstück dieser Geisterführung, das tatsächlich mit einer sehr irdischen Erklärung aufgelöst werden kann. Also das ganze Haus ist zu jedem Zeitpunkt auf jeden Fall irdisch, ja, und kein Geisterhaus. Es ist groß, es ist asymmetrisch. Es hat jetzt schon diese vielen Anbauten und Erker und Türme und dekorative Elemente, vor allem eben auch basierend auf diesen viktorianischen Vorlieben. Und es ist halt so, wenn ein bestehendes Haus 20 Jahre lang erweitert wird und alte mit neuen Teilen zusammenwachsen, wenn hier nicht irgendwie ein grundsätzlicher Architekturplan zugrunde liegt, dann entsteht halt sowas Unübersichtliches. Und das ist im Grunde schon die ganze Rezeptur für dieses Haus. Ja? Viel Geld, viel Zeit und eine Bauherrin, die einfach nach Gutdünken bauen lässt. Und dann kommt das Jahr 1906.
Ah.
Am 18. April 1906, da erschüttert ein schweres Erdbeben Nordkalifornien. Wir kennen es heute vor allem als das San Francisco-Erdbeben von 1906, wo ja große Teile der Stadt zerstört werden. San Jose liegt nicht im Epizentrum, aber wir erinnern uns, die Stadt ist in der Nähe von San Francisco. Sie ist ungefähr 70 Kilometer von San Francisco entfernt und deswegen trifft dieses Beben auch das Winchester-Haus.
Mhm.
Teile des Gebäudes stürzen ein. Drunter der siebenstöckige Turm und andere höhere Teile. Und danach wird einfach nicht alles wieder aufgebaut. Ja, manche Bereiche werden einfach verschlossen, manche Wege werden blockiert, manche Kamine funktionieren jetzt nicht mehr. Und einige dieser Bauteile bleiben einfach als Reste dieser beschädigten Architektur stehen.
Hm.
Und an dieser Stelle erhält auch eine der Treppen im Haus eine neue Bedeutung. Ja, also 1906 ist diese eingangs erwähnte abgeschnittene Treppe, die ist einfach nur ein Erdbebenschaden.
Hm.
Und irgendjemand entscheidet, sie einfach nicht wieder entsprechend umzubauen oder zu reparieren. Und naja, irgendwann steht dann eine Besuchergruppe davor und die Treppe ist jetzt nicht mehr Überbleibsel von 1906, sondern sie ist jetzt Teil dieses rätselhaften Hauses.
Hm.
Also es ist im Grunde dasselbe Stück im Haus, gibt es jetzt eine ganz andere Erklärung dafür.
Also lebt sie denn alleine dort oder hat sie...
Sie lebt alleine dort, ja. Also die vorhin erwähnte Ignofo, die sagt im Grunde, wie es ist. Also viele blockierte Treppen, Türen und Kamine, die haben die einfachste Erklärung, nämlich, dass sie nach dem Erdbeben einfach nicht richtig repariert wurden.
Mhm.
Gilt zwar nicht für jedes Detail dieses Hauses, aber es ist tatsächlich, was das vielen Teilen dieses Gruselrundgangs so ein bisschen das Gewicht nimmt. Also die Treppe an der Decke, die kalten Kamine und all diese Dinge, nicht für Geister gebaut, sondern einfach, weil da ein Gebäudeteil stand, das vielleicht zusammengefallen ist und nie repariert worden ist und Treppe und Kamin bleiben einfach stehen.
Verstehe. Also zwei Teile dieses Mysteries sind gar nicht so mysteriös. Also sie lässt gar nicht die ganze Zeit daran bauen und viele Sachen erklären sich ja auch über Erdbebenschäden.
Ganz genau. Dieses Haus verschwindet nach dem Erdbeben natürlich nicht. Es ist aber halt auch nicht fertig im heutigen Sinn. Und der große Bauimpuls, der ist zu jener Zeit vorbei. Das Leben von Sarah Winchester verteilt sich zu jener Zeit außerdem schon auf mehrere Orte. Ja, also sie besitzt mehrere Häuser, verbringt den größten Teil ihrer letzten 20 Jahre gar nicht in San Jose, in diesem Haus, sondern in Atherton, ungefähr 40 Kilometer nördlich von San Jose.
Mhm.
Selbst in der Erdbebenwoche 1906, da ist sie laut der Briefe ihres Anwalts Leib höchstwahrscheinlich nicht einmal im Haus. Anfang April können wir es festmachen, ist sie in Atherton. Und kurz vor ihrem Tod liegt sie noch in Atherton und lässt sich dann zum Anwesen bei San Jose bringen, weil ihr Arzt dort in der Nähe ist. Aber merkt ihr, dieses Atherton, da kommen wir später noch drauf zurück. Mhm. Für Außenstehende allerdings bleibt das Haus in all diesen Jahren recht schwer zu fassen. Ja, man sieht diese ganzen Gerüste, die Arbeiter, die Fuhrwerke und diese Besitzerin, die tatsächlich so sich zurückhält, ja, sich selten draußen zeigt. Und wenn sie sich zeigt, dann vor allem in Schwarz. Ein bisschen gemahnend auch an Queen Victoria zu dieser Zeit. Ja. Mhm. Man sieht also genug, um neugierig zu werden, aber zu wenig, um sicher zu wissen, was da passiert. Naja, und genau so entstehen Gerüchte. Und jetzt, werter Daniel, müssen wir über Geister reden. Wir müssen dabei allerdings zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Welt, in der Sarah Winchester lebt. Und das andere ist diese Behauptung aus der Kassengeschichte. Ja, Sarah hätte ihr Haus nach Anweisung von Geistern gebaut, beziehungsweise eines Mediums, um Geister zu beruhigen. Es ist ja so, Spiritismus ist im 19. Jahrhundert in den USA Karandescheinung. Ja, das haben wir auch in einigen unserer Folgen schon gesehen. Vielleicht erinnerst du dich an meine Folge über Mesmer, ja, GAG 237. Da sind wir noch vor dem klassischen Spiritismus. Mhm. Aber wir haben schon diese Welt der unsichtbaren Kräfte, dieser Seancen, Vorführungen, Heilversprechungen und das Ganze so ein bisschen versehen mit wissenschaftlich klingender Sprache.
Oder die Geisterfotografie.
Genau, wollte ich gerade sagen. Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, da kommt dann dieser Gedanke auf, dass man mit den Toten ja auch kommunizieren kann. Und wie du sagst, GAG 505, das ist meine Folge über William H. Mumler, den Geisterfotografen. Und hier kommen einige Dinge zusammen. Ja, Trauer, Technik und vor allem auch diese Hoffnung, dass dieses neue Medium Fotografie diese Grenze zwischen den Lebenden und den Toten überbrücken kann. Und du erinnerst dich vielleicht auch in dieser Mumler-Folge, da war der amerikanische Bürgerkrieg vor allem dieser große Beschleuniger. Ja, also der Krieg bringt Tod in einem Ausmaß, das für die USA bis zu jenem Zeitpunkt kaum vorstellbar war. Ja. Also Familien suchen nach ihren Söhnen, Brüdern, Ehemännern, die nicht mehr aus dem Krieg zurückkommen sind. Und der Spiritismus, der bietet in dieser Zeit der nationalen Trauer halt was an. Ja. Also die Toten, die sind halt einfach weg. Man kann vielleicht noch mit ihnen sprechen, man kriegt vielleicht noch ein Zeichen von ihnen.
Ja.
Bei Sarah Winchester treffen diese beiden Linien aufeinander. Ja, auf der einen Seite steht hier ein Name, ihr Name, der mit Waffen, mit Bürgerkrieg und mit Toten verknüpft ist. Und auf der anderen Seite diese Kultur, in der jetzt Geisterkontakte für viele Menschen nach Trost oder vielleicht sogar Fortsetzung einer Beziehung klingen. Ja, vielleicht ist der Tod gar nicht das Ende. Heißt noch immer nicht, dass Sarah Winchester selbst so gedacht hat. Ja, es erklärt aber, warum ihr diese Geschichte so leicht zugeschrieben werden kann. Und wir wissen, sie hat Schicksalsschläge hingenommen mit den Toten aus ihrer Umgebung. Und wer trauert, wer an Toten vermisst, wer nach Zeichen sucht, findet in dieser Zeit eben die Menschen oder auch die Zeitung oder auch die Vorträge, die genau dafür eine Lösung anbieten. Auch in San Jose. Also in San Jose trifft sich die First Spiritual Union seit Beginn der 1890er Jahre, wird geleitet von einem Mr. und einer Mrs. Stowe. Und diese Mrs. Stowe zum Beispiel, die tritt als Medium auf und reist auch als Vortragende durch Kalifornien. Mhm. Also wenn Sarah Winchester spiritistische Kontakte gesucht hätte, dann hätte sie in ihrer Umgebung sicher finden können. Der Weg wäre nicht wahnsinnig weit gewesen. Und das macht auch diese spätere Erzählung über sie logisch für viele. Ja. Für einen engen Kontakt zwischen Sarah Winchester und diesen lokalen Spiritisten und Spiritistinnen, da gibt es allerdings keinen Nachweis. Was uns jetzt auch zu diesem Medium aus der Einleitung führt. Du erinnerst dich, ich habe gesprochen von einem gewissen Adam Koons aus Boston, der ihr gesagt hat, sie soll gen Westen gehen und dort dieses Haus bauen. Mhm. Tatsächlich ist ein Name, der in der späteren Tradition dieser Geschichte immer wieder erwähnt und wiederholt wird. Allerdings in Bostoner Stadtverzeichnissen und in einschlägigen spiritistischen Zeitschriften dieser Zeit, da wird ein Medium mit diesem Namen nirgendwo genannt. Ja. Streng genommen bedeutet es nur, dass sich in Boston kein Medium dieses Namens finden lässt, aber damit hängt halt auch diese Gründungsszene der ganzen Legende, die trauernde Witwe, das Medium, der Auftrag, hängt an einem Mann, der höchstwahrscheinlich nie existiert hat.
Ja, ja.
Für eine tragende Wand, ja, ist das zu wenig.
Auffällig auch die Kassengeschichte vom Anfang, die schiebt Sarahs Verluste auch sehr eng zusammen. Und ich habe es ja auch gesagt, zwischen dem Tod ihres Kindes und dem Tod ihres Mannes, da liegen 15 Jahre. Und in der Legende wird es so hingestellt, als wäre das alles gleichzeitig passiert. Dasselbe gilt übrigens für die zweite tragende Wand der Kassengeschichte, und zwar die Schuld, die ich erwähnt habe. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schreiben mehrere amerikanische Zeitungen häufig über diese Gewalt der Westexpansion. Und es wird auch so insinuiert, irgendwer muss dafür gerade stehen. Und da bietet sich natürlich die reichste Frau mit diesem Namen Winchester an. Ja, also die Zeitungen hängen Sarah auf eine Art die Toten dieser Winchester-Gewehre um. Und dieses Umhängen ist praktisch. Die amerikanische Historikerin Pamela Haag, die hat in einem Buch die Geschichte der Waffenindustrie in den USA untersucht, und die deutet diese ganze Winchester-Legende in diese Richtung. Ja, also die Toten des Winchester-Gewehrs, das sind zum großen Teil die Opfer dieser West-Expansion, allen voran eben die Native Americans. Und für diese Gewalt müsste ich eigentlich eine ganze Gesellschaft Fragen stellen. Ja, also die Armee, die Politik, die Käufer und Nutzer dieser Waffen, die Firma selbst. Ja. Und eine einzelne heimgesuchte Witwe wie Sarah Winchester, die ist deutlich einfacher für die Menschen zu verarbeiten. Ja. Und deswegen wird bei ihr aus dieser kollektiven Schuld im Grunde ein privater Fluch. Ob sie das selbst so gesehen hat, das wissen wir nicht. Tatsächlich ist es so, in all den Briefen und Notizen, die ausgewertet worden sind, da findet sich keine einzige Zeile, in der Sarah wegen des Gewehrs irgendwie Schuld empfindet oder ihr Leben basierend auf dieser Schuld einrichtet. Für die Legende natürlich macht das keinen Unterschied. Ja. Sarah Winchester muss nirgendwo behaupten, ich baue jetzt aufgrund der Schuld, die jetzt deswegen auf mir lastet. Es reicht einfach, dass andere ihren Namen und ihr Geld und ihr Haus jetzt so in diese eine Sache zusammenspannen. Sobald es einmal besteht, kann man auch alle möglichen Dinge am Haus erklären.
Ja.
All diese Sachen mit den Treppen, die ins Nichts führen, und die Türe, die ins Leere führt. Das wird alles mit den Geistern und dem Geisterwesen im Haus verbunden.
Mhm. Welche Rolle spielt sie eigentlich noch im Unternehmen? Also zieht sie sich dann komplett raus, weil sie hat ja Anteile immer noch?
Sie hat nur Anteile, sie leitet das Unternehmen nicht.
Also sie übt keinen Einfluss mehr aus?
Nein, nein. Auf jeden Fall, mit dieser Zuschreibung, da wechselt im Grunde die Geistergeschichte auch ihre Hauptfigur. Ja. Es geht jetzt weniger um Sarah Winchester selber, sondern tatsächlich vielmehr um jene Menschen, die Erklärung für Sarah Winchester und ihr Haus brauchen.
Mhm.
Und naja, es ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist naheliegend. Also sie ist sehr reich, sie ist verwitwet, und sie spielt vor allem auch keine dieser Rollen, in denen die Öffentlichkeit reiche Frauen gern sieht. Ja. Also als Gastgeberin, als Ehefrau eines prominenten Mannes, als eine Wohltäterin mit großen Auftritten. Sarah Winchester kommuniziert in erster Linie über Anwälte, sie kauft Land, sie hält aber Abstand zu Menschen.
Mhm.
AJ Lück, die über öffentliche Erinnerung und Geschlecht im Winchester Mystery House geschrieben hat, die zeigt, wie die spätere Erinnerung genau diese geschäftstüchtige Seite von Sarah Winchester überdeckt. Im Grund, was bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist diese Witwe ohne Rolle. Und für so eine Frau, da hat das Publikum halt eine eigene Kategorie, und diese Kategorie, das ist der Grusel. Dazu kommt halt auch ihr Körper, ich habe es vorhin auch schon kurz gesagt. Also sie hat ja Arthritis, und die Arthritis, die verformt Hände und Finger, und sie trägt in der Öffentlichkeit vor allem auch Handschuhe, sie trägt Schleier, und von außen sieht es halt genauso aus, wie es passend ist für diese Gerüchte. Ja, diese Frau verborgen hinter dem Stoff in diesem riesigen, schwer erklärbaren Haus. Und naja, nachdem sie selber nicht erklärt, was es mit diesem eigenartigen Haus auf sich hat, erklären es einfach andere für sie. Also Zeitungen greifen Gerüchte auf, Nachbarn ergänzen das Ganze, was sie gesehen haben wollen, und dann gibt es eben Besucherinnen und Besucher, die gehen zu diesem Haus und kommen dann zurück mit einer Geschichte über dieses Haus. Und aus dieser Frau, die halt ein Haus baut und weiterbaut, da wird jetzt diese Frau, die ein Haus bauen muss. Und aus diesem eigentlich nur sehr ulkigen und zusammengeklopften Haus, wenn man so will, da wird jetzt das Geisterhaus. Und aus diesem Waffenvermögen wird die Schuldgeschichte. Man hört es auch schon in den Überschriften. Also 1895 erscheint in der San Jose Evening News ein Artikel, dessen Titel im Grunde schon den Leitfaden der ganzen späteren Führung enthält. A woman who thinks she will die when her house is built. Also eine Frau, die glaubt, sie werde sterben, sobald ihr Haus fertig ist. Und das wird dann so weitergereicht. Das ist formelhaft, wenn man so will. Ja? Und jedes Mal so ein bisschen zugespitzt. In diesen Überschriften, da ist das Haus schon die Spukmaschine. Ja? Also da ist es voller Geister. Es gibt diesen Twist, dass wenn sie aufhört zu bauen, dann muss sie sterben. Ist aber noch mehr Atmosphäre als Handlung. Ja? Vor allem, weil viele Dinge einfach so nicht zusammenstimmen. Also ich habe ja vorhin Atherton erwähnt. Diese Frau, die angeblich dieses Haus ständig weiterbauen muss und drin wohnen muss, ansonsten stirbt sie, die verbringt den größten Teil dieser Jahre eigentlich ganz woanders. Ja. Sollte laut dieser Geschichten eigentlich auch schon lang tot sein. Als sie dann tatsächlich im September 1922 stirbt, da wird aus diesem atmosphärischen ein tatsächliches Narrativ. Also die Oakland Tribune wird wenige Wochen später einen Artikel schreiben, wo sie mit der Stille beginnen, die jetzt dieses Haus umgibt. Ja, der Lärm sei weg, schreibt die Zeitung. Der Gesang der Vögel ersetzt jetzt das Sägen und das Klopfen, der Hämmer. Und dann nennen sie das Haus das Mystic San Jose Spirit Home, also das mystische Geisterhaus von San Jose. Und naja, das ergibt dann jetzt auch gleich die vollständige Legendenbildung. Ja. Danach kommt nämlich, it was said she believed she would die when the house was finished. Und alles, was jetzt in Verbindung mit diesem Haus kommt, basiert darauf. Also Ende 1922 ist die Legende um dieses Haus im Grunde schon fertig formiert. Ein Witwe-Geisterauftrag und das Haus, das nie fertig wird. Und wird nicht nur lokal, sondern im ganzen Land in den Zeitungen so veröffentlicht. Eines hat diese Legende allerdings noch immer nicht, und zwar das, was wir am Anfang gesehen haben, eine Kasse, ja, wo man hingehen kann, um Eintritt zu bezahlen.
Ja.
Und diese Kasse kommt aber, und zwar recht schnell. Ja, und das ist nämlich so, nach Sarahs Tod wird das Haus verkauft und es wird sofort in eine Attraktion verwandelt. Und eine Attraktion, naja, die braucht halt eine Geschichte und die liegt da jetzt schon bereit. An der neuen Kasse wird aus diesen Gerüchten die Kassengeschichte, mit der ich diese Folge begonnen habe.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Person das Haus gekauft hat, oder?
Ja, natürlich. Ziemlich sicher. Ist tatsächlich auch der einzige Grund, dass das Haus heute überhaupt noch existiert, weil es ja riesig ist und Real Estate ist nicht günstig. Ja, also muss sich schon lohnen, sowas zu kaufen. Die Zeitungen liefern natürlich zur Eröffnung dieser Attraktion gleich die Werbung mit. Ja, 1923, als das Haus zum ersten Mal Besucher und Besucherinnen einlässt, da schreibt die Los Angeles Times, Man's of the Spooks is open to public. Das Spukhaus ist fürs Publikum geöffnet. Darunter steht dann Death of Recluse Widow unlocks doors. Also der Tod der zurückgezogenen Witwe eröffnet jetzt die Türen. Spätestens jetzt ist das Haus halt tatsächlich eine Ware. Also 1924 nennt der St. Louis Post Dispatch das Anwesen in einer Bildunterschrift ein Freakhouse. Und schreibt dazu 10.000 Fenster, mehr als 5 Millionen Dollar, 40 Jahre Bauzeit. Die Pittsburgh Daily Post schreibt, Famous 5 Million Spirit House of 10.000 Windows is finally thrown open to anxious public. Anxious, ja. Die Leute brennen drauf, endlich in dieses Haus gehen zu können. 40 Jahre Bauzeit übrigens. Also die Tourerzählung, die offizielle heutzutage, die spricht von 38 Jahren. Oder damals von 38 Jahren. Heute ist es, glaube ich, auf ihrer Website schreiben sie von 36 Jahren. Also selbst die Legende ist sich nicht ganz sicher, was jetzt tatsächlich der Fall ist. Die neuen Betreiber würzen dann die Geschichte auch zusätzlich mit spiritistischen Andeutungen und laden dann natürlich diese Geister der Westexpansion gleich mit ein. Also die tauchen hier jetzt noch einmal auf als Spukfiguren in dieser Führung. Die eigentliche Geschichte, die muss draußen bleiben. Sie werden jetzt aber Teil des Geschäftsmodells. Dass es vor allem in San Jose nicht überall so gut ankommt, das wissen wir tatsächlich aus einer Korrespondenz in einem Brief einer gewissen Helen Arbuckle an Ted Hansen, den Sohn des Anwalts von Sarah Winchester. Da schreibt sie, ernsthafte Forscher hätten viele Menschen schon überzeugt, dass Sarah Winchester eine sehr intelligente Frau gewesen sei und dass die Geschichten über sie a lot of rubbish to promote the mystery house seien. Ja. Muss auch dazu sagen, das ist ein Brief aus dem Jahr 1972, nicht aus dem Jahr 1923, als das Ganze begonnen hat. Aber das heißt, dass auch über die Jahre hinweg, solange dieses Winchester Mystery House als jenes betrieben wurde, dass auch die Leute vor Ort nicht wahnsinnig begeistert waren davon. Zeigt halt auch, für viele Leute sind diese Geistergeschichten halt einfach Müll, so wie sie es schreibt, oder Rubbish. Man sieht auch in der heutigen Werbung interessanterweise, dass diese Spannung nicht ganz verschwunden ist. Also die offizielle Tourseite, die verspricht Führung durch 110 der 160 Räume und spricht von der History and Tales that give us our name, sprechen von infamous reported paranormal activity, also von paranormalen Aktivitäten. Die Zahl 13 wird tatsächlich immer wieder forciert und es wird auch dieses Seancezimmer gezeigt, von dem man ziemlich sicher sein kann, dass es kein Seancezimmer war. Ja. Aber über die Jahrzehnte sammelt dieses Haus natürlich immer mehr dieser Gruselrequisiten an und jede neue Generation von Führungen legt dann halt noch ein bisschen was drauf. Es heißt tatsächlich eben auch auf der Website, dass Sarah Winchester 36 Jahre lang gebaut hat, to allegedly appease the spirits of those lost to the Winchester Rifle. Also jetzt steht zwar allegedly dort, also angeblich. Die Betreiber halten sich wohl selber so ein bisschen auf Abstand zu dieser Geschichte, aber wenn es erwähnt ist, ist es erwähnt. Ja. Von der Dynamik her tatsächlich sehr ähnlich wie das, was eigentlich auch so im 19. Jahrhundert mit Ausstellungen passiert ist, ja, oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Ich meine, ich habe meine Geschichte über Sarah Biffin erzählt, die auch als Attraktion durch die Lande geführt wird und hergezeigt. Mhm. Beim Winchester House funktioniert das ganz ähnlich. Ja. Reingehen, Eintritt zahlen und sich diese Geschichte anhören und beeindruckt sein von dem, was hier für Geister gebaut worden ist. Bedeutet natürlich auch nicht, dass alle Leute, die dort hingehen, das alles glauben oder dass diese Führung, dass man sagen kann, es ist so ein Betrug, so das kann natürlich auf mehreren Ebenen funktionieren und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum dieses Haus bis heute so eine Attraktion darstellt. Ja, also man kann hingehen, weil man es architektonisch interessant findet. Man kann hingehen, weil man vielleicht die Biografie von Sarah Winchester hören will. Und man kann natürlich auch reingehen, wenn man jemand ist, der sich gerne gruselt. Und es ist ja auch so, die USA, die haben ja eine ziemlich lang bestehende Tradition des Haunted House. War für mich damals, als ich dort mein Schuljahr verbracht habe, war es ein bisschen verwirrend, weil Leute so gesagt haben, ja, ob ich mitgehen will zu so einem Haunted House und haben gedacht, aha, lustig, was ist das? Und es ist halt wirklich so, dass während Halloween, da werden in Kansas City hat so alte Fabriksgebäude gegeben, die sie halt einfach zu so Geisterbahnen umgebaut haben, nur halt nicht mit Bahn, sondern du gehst durch. Ja. Und das ist viel verbreiteter dort als bei uns.
Interessant.
Also als historische Quelle taugt dieses Tourismusmaterial vor allem sehr gut für die Jahre nach Sarahs Tod. Ja? Also er zeigt uns ganz gut, wie sich diese Geschichte entwickelt hat, die über sie und dann über dieses Haus erzählt worden ist. Naja, und damit jetzt wieder zurück zu dem, was ich anfangs gesagt habe, diese Suche. Ich habe mir auf die Suche nach drei Dingen gemacht. Auf die Suche nach der eigentlichen Sarah Winchester, nach der Entstehungsgeschichte des Hauses und auch auf die Suche nach den Geistern. Und naja, die eigentliche Sarah Winchester, die ist recht gut festzumachen, ja, mit diesem Archivmaterial, das Ignoffo gesammelt hat. Da sieht man vor allem eines, Handlungsfähigkeit. Ja, also Sarah Winchester ist eine, die agiert, die selber an diesem Haus mitbaut, die neue Grundstücke kauft, die Leute beschäftigt. Gleichzeitig gehören bei ihr aber halt auch Krankheit und Trauer zu ihrer Biografie dazu. Aber die Entscheidungen, die trifft sie nicht basierend auf Input von irgendeinem Medium, sondern die trifft sie selbst. Noch was zu ihrer Trauer. Ja, also diese Trauer, die ist bei ihr ja real, aber die Ausformung ist anders als das, was erzählt wird. Ab 1909 zum Beispiel unterstützt sie in New Haven eine Tuberkuloseklinik. Tuberkulose ist ihr Ehemann verstorben. Später dann das William Ward Winchester Hospital, also benannt nach ihrem Mann. Und über Jahre fließt da sehr viel Geld rein und ein großer Teil ihres Nachlasses, der landet am Schluss dann auch in dieser Einrichtung oder bei dieser Einrichtung. Und naja, so sieht Sarahs Umgang mit den Toten tatsächlich aus. Nicht über Seancen und Hausbau, sondern sie investiert in ein Krankenhaus. Die Entstehungsgeschichte des Hauses selbst, wie du ja auch schon gehört hast, die ist tatsächlich um einiges unspektakulärer als die Legende selbst, ja. Altes Farmhaus, 20 Jahre Umbau, dann ein Erdbeben und danach einfach ein Gebäude voller Narben. Mit einem Namen drüber, der halt gleich was auslöst bei den Leuten. Naja, und die Geister, diese berühmte Geistergeschichte, sagt tatsächlich auch mehr über die Öffentlichkeit aus als über Sarahs privates Leben. Also zeigt einfach, wie vor allem dieses Waffenvermögen der Winchesters moralisch aufgeladen wird. Er zeigt auch, wie der Bürgerkrieg diese sehr brutale Expansion in Westen und ihre Toten noch lange Zeit als Motiv für Geister und für Schuld verwendet. Zeigt aber auch, wie Zeitungen und der Tourismus versuchen, eine Person, die eigentlich nicht so fassbar ist, fassbarer zu machen.
Ja.
Und zeigt eben halt auch dann, wie eine Frau mit Geld und einem eigenen Willen recht schnell in eine Figur verwandelt werden kann, die leichter als Attraktion zu besichtigen, als Mensch zu verstehen ist. Chantas, Daniel, war meine Geschichte über Sarah Winchester und ihr Haus. Eine reiche Witwe, die gern und viel gebaut hat, ein Erdbeben, dessen Schäden nie ganz repariert worden sind, und der Öffentlichkeit, die aus beiden dann ein Geisterhaus konstruiert hat. Die Geister allerdings, die sind tatsächlich erst eingezogen, als Sarah schon lang tot war. Und sie zahlen bis heute brav die Miete.
Faszinierend. Also ich finde ja wirklich Geschichten so faszinierend, wo so ein Mythos so ein bisschen aufgedröselt wird und wo man sich den genauer anschaut und mal guckt, wo kommt denn eigentlich dieser Mythos her und wie entsteht der? Weil es in den allermeisten Fällen ja deutlich unspektakulärer ist, als man vermuten würde.
Ja. Kommt darauf an, inwieweit man davon überzeugt ist, dass es Geister gibt oder nicht.
Naja, aber sag mal, hat sie sich denn auch mal dazu geäußert? Also, weil ich meine, sie muss ja mitbekommen haben, was für ein Ruf um sie herum entsteht.
Nein. Also, das ist nichts gewesen, wo sie die Notwendigkeit gesehen hat, dass es sich erklärt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil, wenn man so vermögend ist, dass es einem eigentlich komplett egal sein kann.
Ja. Weil sie hat ja das Haus, wenn ich das richtig verstehe, nach 1906 gar nicht mehr so richtig genutzt.
Na, also nach 1906 ist sie dann mehr mit ihren anderen Anwesen beschäftigt und dann wird ja auch nicht mehr weitergebaut dann an diesem Haus, mehr oder weniger. Ja, also es ist dann eigentlich vorbei. Entspricht zwar nicht der Legende, aber war wohl so.
Aber ich verstehe auch total, dass diese Legende funktioniert. Also ich meine, das ist wirklich perfekt. Du hast diesen Ort, du hast diese Geschichte dazu, die Geister, also dass das ein Ort ist, der Leute fasziniert und man sich das anschauen will. Also ich will das auch sehen. Wenn ich da wäre, würde ich da auch unbedingt hinwollen, weil das ist sicher diese Geschichte hat eine enorme Strahlkraft.
Absolut, absolut. Und es ist lustig, dann kann ich gleich einmal zu den Hinweisen gehen. 2021 hat mir Vanessa geschrieben, die zu jener Zeit gerade nach Kalifornien gezogen war und dann im San Jose, also im Winchester Mystery House war und hat mir auch einen Link geschickt zu einer Seite mit der Biografie von Sarah Winchester auf der Seite des Mystery Houses und ich wollte mir die jetzt wieder anschauen. Und die existiert aber nicht mehr. Es existiert nur noch so eine abgespeckte History-Seite, wo so ein bisschen Fakten über das Haus erzählt werden, aber zu wenig, um die Legende zu beschädigen. Ja.
Ah, sie existiert nicht mehr. Zufall?
Ja, Zufall. Raphael hat mir dann im Mai 2022 auch noch einen Hinweis geschickt und er hat auch verwiesen auf das Buch von Ignofo. Und der Grund, dass ich es jetzt mache, ist, dass unser aller Lieblingscutterin Lene mich nochmal darauf hingewiesen hat und gesagt hat, das wäre eine interessante Geschichte.
Ja. Okay, aber da gibt es jetzt noch keinen anderen Bezug dazu.
Wie meinst du einen anderen Bezug dazu?
Also, weil sie hat nochmal was darüber gesehen, gelesen?
Nein, sie hat, glaube ich, in irgendeinem anderen Podcast, also in einem tatsächlichen, ich glaube in Lore. Sie
hört in einem echten Lore. Podcast, meinst du? Wolltest du gerade sagen, in einem echten Podcast?
Nein, so einem echten Mystery-Podcast.
Ach so.
In Lore, den hört sie, das ist, glaube ich, ihr Lieblingspodcast.
Wait, what? Mein Lieblingspodcast ist doch Geschichten aus der Geschichte. Aber Lore auch nicht schlecht. Episode 79 Locked Away. Gerne reinhören. Mein Interesse an Grusel-Podcasts ist natürlich ein rein historisches, kulturhistorisches. Eh klar.
Da ist die Geschichte um Sarah Winchester eben auch vorkommen.
Ah, sehr gut.
Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich das mal.
Sehr gut. Ja, und wir haben wieder ein neues Ziel für ein HörerInnen-Treffen.
Richtig. Das Winchester Mystery House in San Jose, Kalifornien. Vielleicht noch ein bisschen was zur Literatur. Ich meine, ich habe Mary Jo Ignofo, habe ich eh schon erwähnt, hier geschrieben, Captive of the Labyrinth, Sarah L. Winchester, Heiress to the Rifle Fortune aus dem Jahr 2010. Pamela Haag habe ich erwähnt in Bezug auf eben die Winchester-Gewehre. Die hat geschrieben, The Gunning of America, Business and the Making of American Gun Culture aus dem Jahr 2016. Und Amy Lück habe ich auch noch erwähnt, die hat geschrieben, Haunting Women's Public Memory, Ethos, Space and Gender in the Winchester Mystery House in Rhetoric Review aus dem Jahr 2021. Und ja, es gibt einige, ich habe auch einige dieser Zeitungsüberschriften erwähnt. Das ist ganz cool, weil da gibt es viele auch auf archive.org zum Unterladen. Mhm. Das ist ganz cool. Auch die Carl Hansen Papers, also die ganzen Notizen und Briefe und so weiter an ihren oder von ihrem Anwalt, die gibt es im internetarchive.com, zum Beispiel auch diese Korrespondenz zwischen der Frau aus San Jose, Helen Arbuckle, und dem Sohn von Hansen her.
Ah, ja.
Ja, und die Dinge habe ich auch erwähnt, die Seite selber, also da gibt es auch noch immer die offizielle Winchester Mystery House Seite, wo auch so ein bisschen geschrieben wird drüber und wo vor allem die Legende auch vorkommt.
Ja. Sehr gut. Ja, sehr spannende Folge, Richard. Vielen Dank.
Sehr gern.
Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder würdest du sagen, lass uns gut sein und lass mal die Geister wieder einziehen?
Lass mal die Geister wieder einziehen und mach mal Feedback-Hinweis-Blog. Vierter Teil dieser Folge. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Da heißt man gemeinhin Geschichte.fm, außer im Fediverse. Wer uns dort folgen will, geht am besten auf geschichte.social in einem Browser und landet dann auf unserem Mastodon-Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns immer sehr, vor allem, wenn es gute Bewertungen sind. Und wer in einer Folge direkt kommentieren will, wer ein bisschen Hintergrundbilder, das ist wahrscheinlich dann bei dieser Folge auch sehr sinnvoll, wer ein bisschen Bilder sehen will, das gibt's bei Campfire. Einfach auf joincampfire.fm gehen, die App installieren und unserer Community beitreten.
Wir haben ein neues Buch geschrieben, das heißt Mehr Geschichten aus der Geschichte. Kann man jetzt vorbestellen bei der Autorenwelt. Den Link dazu, den haben wir in den Shownotes. Dann gibt es Merch unter geschichte.shop und zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Hussein, Alexander, Wolfgang, Martin, Marius, Joel, Sophie, Henning, Tobias, Irene und Sarah. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, und dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen.
Richtig, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Ja, du hast die Geschichte von Alfred Wegener erzählt, einem verwegenen Mann. Ist es schlecht, wenn ich einen Namensscherz mache?
Ja.
Okay, dann lehne bitte raus damit.